Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Über zwischenmenschliche Konflikte und wie man damit konstruktiv umgehen kann. Ich lese hinführend eine Passage aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie komme. Er wende sich ab vom Bösen und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn.
Guten Morgen. Es geht um einen erhöhten Garten. Es geht um einen zu hohen Zaun. Es geht um grenznahe Komposthaufen und um eine ausgestreckte Zunge. Und wenn dieser Streit, von dem dieses Foto zeugt, nicht so belastend wäre, könnte man sich vergnügt zurücklehnen und über diesen Streit schmunzeln. Über diesen Streit, über den die Online-Ausgabe der Stuttgarter Zeitung im März 2017 berichtet. Vor Gericht wird ein Nachbarschaftsstreit verhandelt. Die eine Seite hat sich einen erhöhten Garten gegönnt, woraufhin die andere Seite mit einem erhöhten Zaun reagiert hat. Außerdem hat die andere Seite ein paar grenznahe Komposthaufen eingerichtet und, wie ihr seht, mit künstlerisch mehr oder weniger wertvollen Symbolen geantwortet. Im Artikel der Stuttgarter Zeitung heißt es, ich zitiere, unter Punkt 3 der Klageschrift fordert der Anwalt, ich ergänze, der einen Partei schließlich, dass die Nachbarn die ihrem Grundstück befindliche rote Zunge auf einem Eisenstab beseitigen müssten. Es handele sich dabei um einen an der südlichen Grundstücksgrenze angebrachten Mund mit einer herausgestreckten Zunge, die gerade zum Grundstück des Klägers herübergestreckt wird. In gleichgelagerten Fällen, so der Anwalt, haben Instanzgerichte einen Gartenzwerg, der durch eine herausgestreckte Zunge oder eine andere obszöne Geste auffällt, als Ehrverletzung angesehen. Die Beklagten seien also zur Entfernung dieser Zunge verpflichtet. Der Gegenanwalt seinerseits weist darauf hin, dass es sich bei der klägerseits monierten Zunge nicht einfach um einen Mund mit herausgestreckter Zunge handelt, sondern um das berühmte Logo der Rockband Rolling Stones. Da gehe es nicht um eine Ehrverletzung, sondern um Kunst im Stile der Pop-Art. Es sei weder die Intention des Künstlers noch der Band Rolling Stones, Betrachter des Logos zu beleidigen oder in der Ehre verletzen zu wollen. Bezeugen könne das ein gewisser Herr Mick Jagger, zu Laden über Rogers & Cohen Pacific Design Center, Melrose Avenue, Los Angeles, California. Wie schon gesagt, wenn Streit nicht so was furchtbar Stressiges und Anstrengendes und manchmal auch Unerbittliches wäre, könnte man sich darüber amüsieren. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem kleinen Büchlein Gemeinsames Leben einen folgenschweren Satz, wobei er hat es nicht in die Welt gebracht. Er schreibt diesen Satz, unter den Menschen ist Streit. Punkt. Mit diesen knappen und nüchternen Worten fasst er ganz gut zusammen, was wir auf dieser Welt und auch in unseren Gemeinden und in unserem persönlichen Leben vorfinden. Wenn wir ein bisschen verstehen würden, wo Streit herkommt, dann würden wir vielleicht nicht mehr so überrascht davon sein, dass es so viel Streit auf Erden gibt. Seitdem wir Menschen aus dem Paradies selbst verschuldet herausgeflogen sind, ist unser Leben, unser Lebensboden perfekt bereitet für jegliche Art von Streit. Wir leben als gefallene Geschöpfe in einer gefallenen Schöpfung und das hat Folgen. Als gefallene Geschöpfe in einer gefallenen Schöpfung ringen wir um die Wahrheit, weil all unser Erkennen nur noch Stückwerk ist in dieser Zeit. Wir ringen um Ressourcen, die wir für das Leben brauchen, um Wasser, Land, Rohstoffe, denn auch diese sind in unserer gefallenen Welt nur noch begrenzt vorhanden. Wir ringen um Anerkennung, wir ringen um all das, nach was wir Menschen hungern und dürsten, und von all dem ist nicht immer genug da. An der Bibelschule in Wiedenest unterrichte ich das Fach Anthropologie, das ist die Lehre vom Menschen. Und wir versuchen von der Bibel her zu verstehen, wer sind wir eigentlich als Mensch? Und da denken wir immer wieder über ein schwerwiegendes hebräisches Wort nach und das heißt Nefesh. Dieses Wort taucht auf in einem schwerwiegenden Bibelvers im zweiten Kapitel unserer Bibel im Vers 7. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Mensch, eine lebendige Nefesh. Nefesh, dieses hebräische Wort, hat ein unglaublich großes Bedeutungsspektrum. Ich gebe euch mal nur einen Ausschnitt davon. Nefesh heißt Kehle. Nefesh heißt Bedürftigkeit. Nefesh heißt Atmung. Nefesh heißt Verlangen, heißt Begehren, heißt Sehnen, heißt Lechzen und heißt eben auch Seele. Wollte man dieses große Wort Nefesh mit einem Bild zusammenfassen, dann wäre es wohl dieses. Die weit aufgerissene Kehle von Jungvögeln, die einerseits in vollster Lebendigkeit und andererseits mit einem fast unstillbaren Lebenshunger hier vor uns sind. Und genau das, sagt die Bibel, sind wir Menschen. Wir sind voller Hunger nach Leben, nach Essen, nach Trinken, voller Hunger nach Arbeit, voller Hunger nach Ruhe, voller Hunger nach Sexualität, voller Hunger nach Anerkennung, nach Liebe, nach Gott. Meinen Studierenden sage ich immer, wisst ihr, was wir Menschen eigentlich sind? Wir sind Hunger auf zwei Beinen. Nun hatte das Paradies, und ich spreche von vergangenen Zeiten, nun hatte das Paradies alles, um diesen umfassenden menschlichen Hunger zu stillen. Da war genug Essen, da war genug Liebe und da war vor allem genug Gottesnähe. Aber nach dem Sündenfall jenseits des Paradieses leben wir in einer Welt, in der nicht mehr für alle genug vorhanden ist von dem, nach dem unsere Seele lechzt und dürstet. Wir leben auf einem Planeten, auf dem 7 Milliarden zutiefst hungrige Wesen umherlaufen, und die Tiere sind noch gar nicht mitgerechnet, die nach allem und jedem hungern und dürsten, aber es ist nicht immer für alle genug da. Wir sind nicht mehr im Paradies und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass wir voller Konflikte unser Leben und diese Welt erleben. Wenn man das auf eine ganz einfache Formel bringen möchte, dann kommen Konflikte daher, dass irgendein tiefer Mangel da ist und gleichzeitig irgendein tiefer Hunger. Das ist gleich Konflikt. Es gibt so viele verschiedene Formen von Konflikten und ich kann heute Morgen gar nicht auf all die verschiedenen Formen von Konflikten. Ich verdanke es dem Buch Konflikte sind Chancen von Siegfried Grossmann, zumindest mal 4 Konflikte selbst ein bisschen verstanden zu haben. Er sagt in seinem Buch, in unserem Leben gibt es Sachkonflikte, gibt es Wertekonflikte, gibt es Beziehungskonflikte, gibt es Verteilungskonflikte. Ich kenne eure Gemeinde nicht und ich kenne eure Konflikte nicht. Darum werde ich jetzt ein Beispiel wählen und wenn dieses Konfliktbeispiel irgendeine Ähnlichkeit zu euren lebendigen Konflikten hat, dann ist das reiner Zufall. Ich weiß, dass Gemeinden sich trefflich darüber streiten können, wie ein Gemeindezentrum außen angestrichen wird. Und bei einem solchen wunderbaren Streit, wie man das neue Gemeindezentrum von außen anstreicht, kann man mindestens 4 dieser Konfliktebenen wiederfinden. Und die Frage ist immer nur, wie viel von welcher Konfliktebene ist gerade aktuell? Da kann man den Sachkonflikt behandeln. Der Sachkonflikt könnte zum Beispiel lauten, brauchen wir eine Außenfarbe, die sich gegen Moos und Verwitterung wendet? Und welche Außenfarbe soll das sein? Soll sie mit chemischen Zusätzen arbeiten oder mit biologisch abbaubaren Zusätzen? Da kann man Gemeindestunden drüber verbringen, welche Außenfarbe sachlich dran ist. Da gibt es aber auch den Wertekonflikt in dieser Frage und der ist manchmal noch viel tiefer. Was wollen wir als Gemeinde eigentlich mit der Außenfarbe signalisieren? Wollen wir durch eine grelle Farbe auffallen in unserem Viertel? Wollen wir in Kauf nehmen, dass die Nachbarn vielleicht sagen, was ist das denn für eine Farbe? Oder wollen wir uns geschmeidig in das Viertel einschmiegen, farblich angepasst und geschmackvoll? Welche Werte, welche Ziele verbinden wir eigentlich mit der Außenwandfarbe? Dann kommt der Beziehungskonflikt hinzu. Schwester Heidi und Bruder Franz, die melden sich immer so lautstark und als Erste in der Gemeindestunde, wenn es um Außenfarbe geht, nur weil sie einen Malerbetrieb haben. Können die den anderen Laien nicht auch zugestehen, dass die eine Ahnung haben von Außenfarbe und Wandanstrichen? Und schließlich schließt sich wunderbar geschmeidig ein Verteilungskonflikt an diese Fragen an. Kann der Arbeitskreis Gebäude und Co. endlich mal in Ruhe seine Arbeit machen und seinen Verantwortungsbereich selbst beackern? An dem Arbeitsbereich in seine Grenzen, in seine Verantwortungsbereiche hineingegriffen, wann hat dieses übergriffige Verhalten ein Ende? Und im Hintergrund all dieser wunderschönen Konflikte steht immer diese Formel, da ist irgendein Mangel und irgendein Hunger. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann entstehen Konflikte. Da ist ein Mangel an Erkenntnis, Sach- und Wertekonflikte. Auch unsere Erkenntnis bezogen auf Außenfarbe ist Stückwerk in dieser Welt. Und wenn diese Erkenntnis, die nur Stückwerk ist, auf den Hunger danach trifft, die perfekte Lösung für die Gemeinde zu finden, ist der Konflikt da. In Beziehungskonflikten kommt zum Tragen, dass wir einen Mangel an Nächstenliebe haben. Und wenn der auf den Hunger danach trifft, respektiert und geliebt zu werden, dann ist an der Außenwandfarbe ein Konflikt entstanden. Und bei Verteilungskonflikten, sogenannten Territorialkonflikten, die sich nicht nur auf wirkliche Territorien beziehen müssen, sondern auch auf Themen beziehen können, hier ist ein Mangel, klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche zu haben. Und der trifft auf den Hunger, dass der Arbeitskreis Haus endlich in Ruhe in seinen Grenzen seine Arbeit tun kann. Nun möchte ich es heute Morgen nicht nur bei der Analyse belassen. Denn was hilft uns das so weit, wenn wir einen Konflikt auseinanderlegen können wie ein Filet? Es hilft wenig, wenn wir frustriert wegen solcher Fragen, wegen solcher Konflikte und wegen anderer Konflikte die Gemeinde verlassen, uns in eine neue Gemeinde retten. Und nach 3 Jahren stellen wir fest, auch in dieser Gemeinde gibt es Menschen. Auch die neue Gemeinde lebt jenseits des Paradieses. Auch die neue Gemeinde hat Mangel und Hunger und Konflikte. Um also ein bisschen ranzukommen an dieses Thema und zumindest eine Spur von Lösung zu riechen, was Konflikte angeht, möchte ich mit euch heute Morgen in den ersten Bibeltext der Bibel hineingehen, in dem Streit auch wirklich Streit genannt wird. Ich möchte mit euch in die Lebenswelt von Abraham und Lot eintauchen. Abraham, der mit seiner Familie, Lot inklusive, in 2 Stufen von Ur in Chaldäa über Haran bis ins Land Kanaan gereist ist. Dort im Land Kanaan wird er charmanterweise erstmal von einer Hungersnot begrüßt und deswegen muss er weiterziehen nach Ägypten. Und nun zieht er wieder zurück aus Ägypten in sein eigentliches Zielland und genau dort setzt der Text ein, um den wir Gedanken machen. So zog Abram, so heißt er damals noch, hinauf ins Südland, er mit Frau und mit allem, was er hatte, und mit ihm auch Lot. Abram aber war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er zog weiter von Lagerplatz zu Lagerplatz aus dem Südland bis nach Bethel, bis zu der Stätte, an der zu Anfang sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. an die Stätte des Altars, den er früher dort errichtet hatte. Und dort rief Abram den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit Abram zog, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Das Land aber ertrug es nicht, dass sie beieinander blieben, denn ihre Habe war so groß geworden, dass sie nicht beieinander bleiben konnten. So kam es zum Streit zwischen den Hirten der Herde Abrams und den Hirten der Herde Lots. Damals wohnten die Kanaaniter und Perisiter im Land. Abram und Lot, die beiden Protagonisten, Hauptfiguren unserer Geschichte, werden uns hier als sehr wohlhabende Menschen vorgestellt. Abraham vielleicht als der noch reichere Mensch, sogar reich an Silber und Gold. Wenn uns im Alten Testament Menschen als sehr wohlhabend vorgestellt werden, dann heißt das im Alten Testament oft, dass diese Menschen sehr gesegnete Menschen waren. Gerade im Alten Testament verbinden sich Segen und Reichtum häufig miteinander. Das überrascht im Falle von Abraham und Lot überhaupt nicht. Gerade im Kapitel zuvor, in 1. Mose 12, hatte Gott ausdrücklich versprochen, Abraham zu segnen und die zu segnen, die mit und für Abraham sind. Insofern ist es auch kein Wunder, dass Lot inzwischen ein gesegneter, wohlhabender Mann ist, denn er war mit und für Abraham. Und so werden uns diese beiden Menschen als gesegnete, wohlhabende Menschen vorgestellt. Das Pikante an der Sache ist, dass dieser Segen jetzt zum Streitgrund wird. Mit ihren großen Herden ist der Landstrich, auf dem sie sich befinden, schlicht und ergreifend überfordert. Denkt an die einfache Konfliktformel. Auch hier kommt es zusammen. Der Hunger der Herden auf der einen Seite und der Mangel an Weidefläche auf der anderen Seite. Und so entsteht, das mal auf der Zunge zergehen, am Segen Gottes Streit. Und da kommt mein erster mit dem Text, den ich gerne mal in dein Leben hinein anbieten möchte, vielleicht in die Konflikte, die du in deiner Gemeinde und in deinem Leben erlebst. Prüf mal, ob dein Streit nur deswegen möglich ist, weil es dir und anderen überdurchschnittlich gut geht. Wenn das so ist, danke Gott von Herzen dafür, bevor du weiter streitest. Ich möchte diesen Gedanken noch einmal kurz vertiefen. Dass Abraham und Lot einen Streit haben, liegt allein daran, dass sie so reich und so gesegnet sind. Ich möchte zu meinem Beispiel von der Außenwandfarbe zurückkehren. Eine chinesische Untergrundkirche kommt überhaupt nicht in die Verlegenheit, sich über den Außenanstrich ihres neuen Gemeindezentrums zu streiten. Die sind froh, wenn sie in Ruhe ihr Gemeindeleben leben können und wenn nicht beim nächsten Gottesdienst ihre Gemeindeverantwortlichen abgeführt werden. Dass wir in unserem gesegneten Kulturkreis uns um Außenanstriche streiten können, dass wir überhaupt Gemeindegebäude finanzieren können, dass wir unseren Glauben frei ausleben können, dass wir uns leisten können, solche Streite zu führen, ist ein Luxusproblem. Und deswegen frage ich mal ganz heute frech in die Runde, schaut mal in eure Konflikte hinein. Bei welchen Konflikten in unserem Leben müssen wir sagen, wenn es uns nicht so überdurchschnittlich gut ginge, hätten wir gar nicht die Chance, diese Konflikte auszufechten. Und wenn du das bei einem Konflikt so erkennst, dann bitte ich dich um eines. Bevor du weiter streitest, danke Gott von Herzen für den Segen in deinem Leben und für den Freiraum, den er uns gibt, um solche Streitigkeiten zu führen. Und streite erst dann weiter. Denn ich denke, dass Dankbarkeit sogar Streitigkeiten verändern kann, wenn wir uns vorher bewusst machen, dass der eine oder andere Streit ein Luxus ist, den wir uns leisten. Im Hintergrund dieser Auseinandersetzung steht ein so handfester Konflikt, dass in diesem Fall Abraham handeln muss. Er kann den Streit gar nicht weiter aufschieben, denn es geht darum, die Tiere und für alle genug Raum zu schaffen. Und so fahren wir fort im Text. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Streit zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? so trenne dich von mir. Gehst du nach links, so will ich nach rechts gehen. Gehst du nach rechts, so will ich nach links gehen. Der Konflikt zwischen Abraham und Lot ist lebensbedrohlich, zumindest für die Tiere. Abraham übernimmt Verantwortung für diesen Konflikt. Er lässt ihn nicht weiter schwelen. Abraham stellt ein sehr starkes Wort, eine sehr starke Ansage in den Raum. Und diese Ansage lautet: Es soll kein Streit sein zwischen mir und dir. Abrahams Ziel, Abrahams erster Fokus liegt darauf, den Streit zu beseitigen. Wir hören nichts davon, dass Abraham damit anfängt zu lamentieren, dass er ja der Ältere ist und dass er ja der Reichere ist und dass Lot ja nur durch seinen Segen reich geworden ist, weil Gott Abraham gesegnet hat und Lot mit ihm, dass Abraham auf der ganzen Zeit der Reise die Verantwortung übernommen hat und dass Abraham das Land versprochen worden ist. Abraham hätte 5, 6, 7, 8, 9, 10 Argumente haben können, um zu sagen: Lieber Lot, wir trennen uns jetzt, aber ich habe die erste Wahl. Nichts von dem hören wir von Abraham. Abraham interessiert sich nicht für seine Rechte, er interessiert sich nur für eines: Es soll kein Streit mehr sein zwischen dir und mir. Dieser Konflikt schadet und das merkt er. Und deswegen stellt er sich außerhalb des Konfliktes und versucht mit aller Kraft, ihn zu lösen. Darum eine zweite Frage aus dem Text an dich und auch an mich. Gehst du mit Abraham über deinen Streit hinaus? Teilst du sein Anliegen, es soll kein Streit sein? Oder bleibst du im Raum des Streites mit seinen Argumenten? Ich war zuerst da, ich habe es verdient, ich habe mehr Ahnung, es ist mein Recht, jetzt bin ich mal dran. Ich respektiere Abraham zutiefst in der Art und Weise, wie er uns in diesem Text begegnet. Abraham gibt sich nicht zufrieden, dass der Streit regiert in dieser Situation. Abraham gibt sich mit Vers 7, der vorher eingeblendet war. Vers 7 heißt direkt aus dem Hebräischen übersetzt: Und es war Streit zwischen den Hirten. Es war Streit, heißt es in Vers 7. Wenn man das sprachlich analysiert, dann ist Streit in diesem Vers 7 das Subjekt. Und das Subjekt ist im Satz immer dasjenige, das das Heft des Handelns in der Hand hat. Vers 7 sagt: Der Streit hatte gerade eben noch das Heft des Handelns in der Hand. Und Abraham akzeptiert genau das nicht. Ihm ist es daran gelegen, dem Streit das Heft des Handelns aus der Hand zu nehmen. Und was tut er dazu? Er gibt erstmal seine Argumente und seine Rechte auf. Abraham stellt sich außerhalb des Systems des Streits und sagt: Lieber Streit, du mit deinen Argumenten bestimmst mich nicht weiter. Wir fragen in erster Linie, wie kann dieser Streit von uns gehen? Und so überlässt er auf erstaunlich innere, freie Art und Weise Lot das Feld. Er hat genau wie wir nur eine Möglichkeit oder nur wenige Möglichkeiten, um einen Streit zu lösen. Entweder setzt er beim Mangel an oder er setzt beim Hunger an. Er versucht, den Mangel durch erweiterte Weideflächen zu lösen und sagt zu Lot Folgendes: Gehst du nach links, gehe ich nach rechts. Gehst du nach rechts, gehe ich nach links. Wie reagiert Lot? Da blickte Lot auf und sah, dass die ganze Jordanebene ein wasserreiches Land war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra verdarb, war sie bis nach Zoar hin, hört, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte sich Lot die ganze Jordanebene und Lot brach nach Osten auf. So trennten sie sich. Abram ließ sich im Land Kanaan nieder und Lot ließ sich in den Städten der Ebene nieder und zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Blicke auf und schau von dem Ort, an dem du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Fürwahr, das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für immer. Ich finde, dass es nicht einfach ist, die Größe Abrahams zu leben. Abraham überlässt Lot die erste Wahl, die erste Entscheidung, obwohl er Gründe gehabt hätte, diese erste Wahl für sich zu beanspruchen. Hans-Peter Reuer, der inzwischen verstorbene Leiter des Tauernhofes, hat ein Buch geschrieben, das heißt, nur wer loslässt, wird gehalten. Und auf eine Art und Weise tut Abraham in diesem Konflikt genau das. Er lässt Rechte los, nimmt aber damit zugleich dem Streit das Heft des Handelns aus der Hand. Er stellt sich über den Streit und wird in naher Zukunft erleben, dass er nicht nur loslässt, sondern dass er in seinem Loslässt von einem noch viel größeren gehalten wird, nämlich von Gott selbst. Das musst du erstmal aushalten, deinem Streitpartner die erste Wahl zu überlassen. Du gibst dabei etwas aus der Hand, aber gleichzeitig werden deine Hände dadurch leer. Was hat Abraham die Kraft gegeben, diesen freien Schritt zu tun? Unser Text gibt einen zarten Hinweis, was ihm die Kraft und die Freiheit gegeben hat, Lot den ersten Schritt zu überlassen. Seht mal, wenn ihr die farbig markierten Worte anblickt, dann merkt ihr, dass plötzlich das Thema Blick und Perspektive vom Text angesprochen wirkt. Erst heißt es, da blickte Lot auf und sah, und dann heißt es, der Herr aber sprach zu Abraham, blicke auf und schau, in Vers 14. Plötzlich geht es in diesem Text um die Frage der Perspektive. Ich-Perspektive oder Gott-Perspektive? Nachdem Abraham Lot die freie Wahl gelassen hat, wählt Lot, was ich vermutlich auch gewählt hätte. Stellt euch vor, was Lot sieht. Er schaut in die Jordanebene und er sieht dort paradiesähnliche Zustände. Wie der Garten Gottes muss dieses Gebiet ausgeschaut haben, das er dort sieht. Und Lot, um es mal biblisch auszudrücken, sieht, was vor Augen ist und entscheidet sich für das Paradies. Zutiefst nachvollziehbar. Er muss ein grünes, wasserreiches, fruchtbares Gebiet gesehen haben, das gleichzeitig unglaublich viel Kultur und städtisches Leben geboten hat. Seht mal, da heißt es, Abraham ließ sich im Land Kanaan nieder, Lot aber ließ sich in den Städten der Ebene nieder. Um es auf unsere Lebenswirklichkeit zu übertragen, Lot entscheidet sich für das paradiesische, städtische Leben am Rhein, für Abraham bleibt das Oberbergische. Ich bin ja noch nicht am Ende. Was wird in dieser Geschichte aus dem Oberbergischen? Lot sieht, was vor Augen ist und lässt sich genau davon in seiner Entscheidung leiten. Bei Abraham habe ich den Eindruck, dass er ein Stück zurücktritt. Er lässt seine Rechte los, er tritt aus dem Raum des Streites heraus, er begibt Lot die erste Wahl und wird auf eine Art und Weise leer und vor allem der Zurückgelassene. Wenn ihr euch dieses Bild mal anseht, das der Text dort zeichnet, dann ist Lot von dannen gezogen an den Ort seiner Wahl und Abraham bleibt zurück. Zwar nicht mit leeren Händen, doch als der, der zurückgelassen ist mit der zweiten Wahl. Wer will schon mit der zweiten Wahl weiterleben? Doch was Abraham dann in diesem Moment der Leere erlebt, ist beeindruckend. Gott fängt an, in sein Leben hineinzusprechen, der Herr aber sprach zu Abraham und Gott nimmt Abraham mit hinein in seine Perspektive auf die zweite Wahl. Und die heißt, Abraham, das, was du jetzt siehst, das, was da übrig geblieben ist für dich, das ist das Land, das ich dir geben will. Das ist das Land, auf dem meine Verheißung liegt. Da ein dritter und letzter Gedanke aus dem Text. Wenn du das Gefühl hast, durch dein Loslassen nur noch die zweite Wahl zu bekommen, obwohl es ungerecht ist, dann bitte um Gottes Perspektive. Vielleicht erkennst du in dem, was du als zweite Wahl empfindest, plötzlich das verheißene Land. Gott, so verstehe ich seine Worte im übertragenen Sinne, sagt, Abraham, du hast die zweite Wahl, die ist bei dir geblieben. Aber deine zweite Wahl ist mein verheißenes Land. Und es ist mehr wert als 1000 Paradiese, dass du genau das Land bekommst, das ich dir geben werde. Ich schließe mit einem persönlichen Beispiel, in dem ich das auf eine Art und Weise erlebt habe. Bevor ich in den Gemeindedienst gegangen bin, habe ich für UPS, das Logistikunternehmen, gearbeitet. Ich habe nie eine andere Gemeinschaft erlebt, die so ein hohes Sendungsbewusstsein hatte. Der dauert immer ein bisschen. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als ich mich bei UPS beworben habe. Man konnte damals noch selbst dorthin fahren und sich vor der Tür des Personalchefs in eine Schlange stellen und ein erstes Bewerbungsgespräch führen. Nun stand ich dort in der Schlange vor meinem Bewerbungsgespräch und die Tür des Personalchefs öffnete sich immer wieder und Leute gingen rein und raus. Und während wir so warteten, begann der Mann, der hinter mir stand, ich betone nochmal, der hinter mir stand, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Und so haben wir die Wartezeit ein bisschen uns mit einem ziemlich netten, aber völlig belanglosen Gespräch ihr sozusagen die Wartezeit durchlebt, bis wir irgendwann zu zweit plötzlich vor die Tür des Personalchefs kamen. Die Tür öffnete sich und ich wäre dran gewesen. Doch dieser liebe Gesprächspartner hatte mit einem sehr, sehr eleganten Move sich vor mir durch die Tür in den Raum des Personalchefs geschlängelt. Und ich stand da wie Abraham. Dieser Typ hatte sich in einer liebevollen Dreistigkeit die erste Wahl genommen und ich habe mich gefragt, ist es wert, einen Streit anzufangen? Der musste ja noch mal an mir vorbei. Wenn ich diese Verse 14 und 15 aus diesem Text in mein Leben sprechen lasse, dann ist es keinen Streit wert, anzufangen, nur weil ich plötzlich den zweiten Rang nehmen musste. Entscheidend ist, dass Gott in dein Leben, in das Leben unserer Gemeinde und in mein Leben hineinspricht. Blicke auf und schau auf das, was für dich als zweite Wahl übrig geblieben ist. Entscheidend ist, sagt Gott, dass meine Verheißung auf dieser zweiten Wahl liegt. Ich habe den Job bekommen und ihn nie mehr wiedergesehen. Gesegnet sei er. Ich schließe, um nochmal die Gedanken auf einen Blick zu haben. Prüf mal, ob dein Streit nur deswegen möglich ist, weil es dir und anderen überdurchschnittlich gut geht. Wenn das so ist, danke Gott von Herzen dafür, bevor du weiter streitest. Gehst du mit Abraham über den Streit hinaus, nimmst du dem Streit das Heft des Handelns aus der Hand, teilst du sein Anliegen, es soll kein Streit sein. Oder bleibst du im Raum des Streites mit seinen Argumenten, ich habe es verdient, ich habe mehr Ahnung, es ist mein Recht, jetzt bin ich mal dran. Wenn du das Gefühl hast, durch dein Loslassen wie Abraham nur noch die zweite Wahl zu bekommen, obwohl es ungerecht ist, dann bitte um Gottes Perspektive. Vielleicht erkennst du in dem, was du als zweite Wahl empfindest, plötzlich das verheißene Land. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.